Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das Internet ist mit Sicherheit keine Modeerscheinung. Deshalb können wir davon ausgehen, dass das Internet in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unser Leben dauerhaft verändern wird. Und genau aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass jeder Bürger einen Zugang zum Internet bekommt. Egal wie viel er verdient und egal wo er wohnt. Deshalb hat die Bundesregierung eine Breitbandstrategie aufgelegt, die sicherstellen soll, dass nicht nur in den Ballungszentren, sondern genauso im ländlichen Raum der Zugang zum Internet möglich sein wird. Und das Stichwort Netzneutralität ist für uns sehr wichtig. Jeder Nutzer, egal was er verdient, welchen Bildungsgrad er hat, soll die Möglichkeit haben, den gleichen Zugang zum Internet zu bekommen. Es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben.
Die Ex-Physikerin und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in ihrem Videopodcast vom 22. Oktober 2011, 5 Tage vor der Verabschiedung des neuen Telekommunikationsgesetzes. Und mir deucht gerade ihr letzter Satz eben mit der Warnung vor einem Zwei-Klassen-Internet, ist von den Vertretern des Regierungslagers im Bundestag nicht wirklich verstanden worden. Aber dazu gleich mehr. Außerdem in der Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 29. Oktober 2011, unerschrocken berichten, Al Jazeera wird 15 und eingefangen beim Prix Europa in Berlin, kommerzielle und öffentlich-rechtliche benötigen einander. Sowie Social Media ist ein neuer Channel. Das alles wieder wie immer.
Mut zum Ohr und dem Strahlen der elektrischen Kraft. We don't admit it, but we've never seen eye
to eye. My hobby's moaning. So kurz vor dem Beginn des Interviews zum Thema Netzneutralität und Internet und so weiter nochmal eine Rückblende in den Bundestag.
Manche wollen die flächendeckende Versorgung mit Datenautobahnen zur Staatsaufgabe machen. Sozusagen eine sozialistische Zwangsversorgung vollziehen. Die Ausbaukosten eines solchen Universaldienstes von bis zu 90 Milliarden Euro sollen dann auf alle Bundesbürger umgelegt werden. Wir dürfen hier nicht die Zwangsbeglückung eines jeden mit schnellem Internet fordern. Das ist falsch. Wenn der Staat Bandbreiten für das Internet diktiert, dann diktiert er auch die Bedürfnisse seiner Bürger.
Claudia Bögel von der FDP am Donnerstag Vormittag im Bundestag bei der Diskussion zur Novellierung des Telekommunikationsgesetzes. Eine Vertreterin der sogenannten sozialistischen Zwangsversorgung oder Zwangsbeglückung ist Halina Wawrzyniak von den Linken, stellvertretende Parteivorsitzende und netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie noch per Telefon, weil per Voice-over-IP und so weiter, Sie kennen den Ausbau der Internetsituation in der Bundesrepublik Deutschland. 1 Million surft angeblich noch mit Modemqualität. Wie sieht es denn wirklich aus in der Bundesrepublik? Muss man sich Sorgen machen?
Naja, das Problem ist eher, dass wir insbesondere in ländlichen Gebieten einfach noch keine vernünftige Breitbandversorgung haben. Und das Problem darin wiederum ist, dass wenn man keine vernünftige Breitbandversorgung hat, natürlich bestimmte Dienste, bestimmte Informationen viel langsamer kommen. Und das führt zum Ausschluss von Informationen, das führt zum Ausschluss von Beteiligungsmöglichkeiten. Und insofern treten wir natürlich auch dafür ein, dass die Breitbandversorgung besser und umfassender stattfindet.
Und wieso kommt man von der Koalition auf die Idee, dass Sie hier eine Zwangsversorgung durchführen wollen? Breitband für alle, das ist doch so wie Wasser für alle, oder?
Das sehen wir ähnlich. Wir finden, dass ein Internetzugang für alle und ein Breitbandzugang für alle einfach zur Daseinsvorsorge gehört. Die Gesellschaft verändert sich, das Internet verändert die Gesellschaft, fängt an bei Arbeitsweisen, fängt an bei Produktionsweisen, fängt aber auch dabei an, wie Menschen sich informieren, wie Menschen sich einbringen. Und insofern ist es keine Zwangsbeglückung. Eine Zwangsbeglückung würde ja bedeuten, dass man das auch nutzen muss. Darum geht es aber nicht. Es gibt ja keine Pflicht zur Nutzung eines Internetzugangs, sondern wir wollen die Möglichkeit eröffnen und damit ein Recht schaffen.
Aber offensichtlich gibt es bei den Firmen, die Telekommunikation herstellen, ich sag mal, Bedenken, dass man alle anschließen kann, weil das auch nicht wirtschaftlich ist. Was sagen Sie denn zu diesen Argumenten?
Also selbstverständlich, wir leben im Kapitalismus, gucken Firmen auf ihren Profit. Ich finde aber, das kann kein Argument sein. Auf der anderen Seite versuchen ja insbesondere Telekom und andere beispielsweise durch eine fehlende Festschreibung von Netzneutralität auch Profit zu machen, und da machen sie ja auch Geld mit. Und wir finden einfach, wer auf der Ebene Geld macht, der muss dieses Geld dann auch investieren in den Ausbau von Breitbandversorgung. Insofern finde ich das Argument nicht überzeugend, und im Grundgesetz steht ja im Übrigen auch, dass Eigentum verpflichtet. Es soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen, und insofern finde ich, kann nichts dagegen sprechen, dass gerade auch diese Firmen investieren, um einen Breitbandzugang für alle zu ermöglichen.
Das klingt alles sehr logisch, aber Sie haben sich nicht durchsetzen können. Was ist Ihre Vermutung?
Naja, wir haben leider eine parlamentarische Demokratie, wo sehr häufig nicht auf Argumente gehört wird, sondern wo streng nach Koalitionsdisziplin abgestimmt wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch in den Reihen der Koalitionsfraktionen, ich würde jetzt mal behaupten, eher netzaffine Politikerinnen und Politiker gibt, die das ähnlich sehen. Die haben sich dort nicht durchsetzen können. Das heißt aber nicht, dass gescheitert ist, sondern ich setze darauf, dass das Thema präsent bleibt. Ich setze darauf, dass Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, und vielleicht kann man dann tatsächlich das noch erreichen, dass es eine wirkliche Verpflichtung gibt, den Breitbandausbau zu betreiben.
Kann es sein, dass die Ansicht der CSU von Georg Nüsslein vielleicht hier dann doch stärker war?
Und da finde ich es schon einigermaßen unverschämt, wenn sich die Linke hier hinstellt und uns Lehren versucht zu erteilen. Ich erinnere daran, dass sich in der DDR, das ist ja die Referenzgruppe, wo die Linken gezeigt haben, was sie können, ja, dass sich in der DDR 10 Familien einen Anschluss geteilt haben, einen Telefonanschluss geteilt haben, zu Zeiten, als es bei uns in der BRD ganz normal war, einen Telefonanschluss zu Hause zu haben. Das ist die Realität. Da sehen Sie, wie weit man mit Ihrer ständig vor sich hergetragenen Staatswirtschaft kommt. Das bitte ich auch mal zu berücksichtigen, und dann ein bisschen kleinlauter sich hier ins Plenum zu stellen und Ratschläge zu erteilen.
Also das ist ja ein beliebtes Argument der Linken, vorzuwerfen, was alles in der DDR schiefgelaufen ist. Das ist im Übrigen ein an manchen Stellen durchaus auch sehr berechtigter Vorwurf. Die Linke hat gerade jetzt in ihrem Programm sich zu dem Unrecht bekannt, was in der DDR passiert ist. Und da gab es jede Menge. Ich glaube aber, wir machen heute Politik, und einen Computer gab es nicht so wirklich in der DDR. Und insofern sollte man heute auf die Argumente der Linken schauen und sich mit diesen auseinandersetzen und an der Stelle der Vergangenheit einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir da durchaus wissen, welche Verantwortung wir dafür tragen und zu dieser Verantwortung bekannt haben. Und dass das als Gegenargument einfach nicht mehr taugt.
Wenn man mal jetzt die Polemik weglässt, also der realistische Vorwurf ist ja, dass man mit staatlichen Vorgaben solch eine Sache nicht stemmen kann. Hier müssen eher die marktgetriebenen Kräfte freigesetzt werden, um tatsächlich auch vernünftig wirken zu können. Das ist zumindest die Sicht der FDP.
Naja, die FDP behauptet ja auch gerade beim Thema Netzneutralität, der Markt wird das alles schon regeln. Und wenn der Markt es dann nicht mehr regelt, dann würden wir auch bereit sein, die Netzneutralität im Gesetz festzuschreiben. Ich glaube, dass diese Argumentation fehlgeht. Man muss erstens berücksichtigen, dass schon jetzt der Markt es nicht regelt, weil an bestimmten Stellen die Netzneutralität jetzt schon eingeschränkt wird, allein durch den Markt bzw. durch Marktanbieter. Und wenn man die Dimension sieht, die dahinter steckt, also die Frage Zugang zu Wissen, Zugang zu Bildung, Zugang zu Informationen, wenn man das zur Kenntnis nimmt, dass das zur Daseinsvorsorge gehört, wie, Sie haben es vorhin angesprochen, das Wasser, dann muss der Staat einfach die Voraussetzung schaffen an dieser Stelle, dass die Möglichkeit für alle besteht, diesen Zugang zum Internet zu haben. Und das allein kann der Markt nicht regeln, weil da geht's um Profit. Und Profit macht man eben halt unter anderem auch dadurch, dass man ein spezielles Produkt hat und andere davon ausschließt.
Was ist denn nun letztlich am Donnerstag beschlossen worden? Also man hat ja so als Außenstehender ein bisschen die Übersicht verloren. Da sind ja auch nochmal 117 Seiten nachgereicht worden, zum Entwurftext hinzu ergänzt. Was haben Sie da verabschiedet? Oder besser gesagt, wogegen haben Sie letzten Endes gestimmt, aber was nun doch offenbar die Mehrheit will im Bundestag?
Also die Koalition hat am Dienstagabend 117 Seiten Synopse mit diversen Änderungsanträgen vorgelegt zum TKG. Da gibt es an bestimmten Stellen selbstverständlich Verbesserungen, also beim Ausbau von Breitbandversorgung auch bestehende Infrastrukturmöglichkeiten zu nutzen. Aber es gibt entscheidende Stellen, warum wir dem nicht zustimmen konnten. Beispielsweise, dass die Netzneutralität eben gerade nicht gesetzlich festgeschrieben wird, sondern im Rahmen einer Rechtsverordnung unter bestimmten Bedingungen kann man das vielleicht machen. Das ist nicht ausreichend und vor dem Hintergrund war es uns überhaupt nicht möglich, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen.
Aber es gab auch noch mehr als das Internet, die Frequenzordnung, also auch Radiofrequenzen, Mikrofonfrequenzen. UKW wird nun doch nicht abgeschaltet 2015, also es gibt keine Vorgabe. Das sind so Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind. Worauf sollte man als Normalmensch auch noch achten, vielleicht, wenn man Ihrer Debatte weiterhin folgt? Denn offenbar ist da noch nicht alles in Sack und Tüten, denn es muss ja erst noch durch den Bundesrat.
Also als Verbraucherin und Verbraucher sollte man sich insbesondere nochmal die Regelungen angucken, die gerade bei dem Vertragsschluss im Hinblick auf Telefonanbieter geschaffen worden sind, die deutlichen Hinweise, was wie drinstehen muss im Hinblick auf Vertragslösung, im Hinblick auf Rufnummern, Warteschleifennummern etc. pp. Das soll man sich genauer angucken. Was den Bundesrat angeht, da ist ja die Linke nun leider nicht mehr ganz so massiv vertreten, glaube ich, bietet es sich an, insbesondere auf die Landesregierung, in denen Grüne und SPD vertreten sind, Druck auszuüben, um zu schauen, ob es an der Stelle nochmal Verbesserungen geben kann.
Glauben Sie an einen Vermittlungsausschuss noch?
Ich bin da eher skeptisch, weil die Erfahrung ja zeigt, dass am Ende dann auch SPD und Grüne in den Landesregierungen einknicken. Sollte es zu einem Vermittlungsausschuss kommen, würde es mich freuen, weil ich die ganz, ganz kleine Hoffnung habe, dass es dann vielleicht doch noch zu Verbesserungen kommt.
Und die Hoffnung kommt von Halina Wawziniak. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Linken und ist zudem netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Ich bedanke mich für das Interview.
Gerne, gerne.
Sie hören Radio 1 vom RBB, aber in den nächsten Sekunden auch irgendwie nicht. Ja, die einen werden sie erkannt haben, das ist Al Jazeera, übersetzt die Insel. Viele sagen ja, die Facebook-Revolution war eigentlich eine Al Jazeera-Revolution, jetzt gerade in Nordafrika. Ohne Al Jazeera hätte es wahrscheinlich diese Massenbewegung nicht gegeben. Das kann man so oder so sehen. Auf alle Fälle hat Al Jazeera eine wichtige Rolle gespielt und das bei einem Sender, der mal als Bin Laden-Haussender verunglimpft wurde.
Ich danke Gott. Diejenigen, die Gott leitet, werden niemals verlieren. Und ich glaube an den einen Gott und Mohammed ist sein Prophet. Gott hat Amerika diese Attacken gesandt. Gott hat Amerikas größte Gebäude getroffen. Und das hat sie vom Norden bis zum Süden und vom Osten bis zum Westen erzittern lassen.
Ja, am 1. November wird Al Jazeera 15 Jahre alt, intensiv beschäftigt mit der Geschichte des Senders und mit der Zukunft hat sich Michael Mayer. Was war denn das eigentlich Revolutionäre an dem Sender vor 15 Jahren, Michael?
Ja, man muss sich klar machen, also in den arabischen Ländern, da gab es ja bis dato, in vielen arabischen Ländern ja heute noch, also nur so eine Art DDR-Fernsehen, wenn man so will, also staatlich gelenkt und zum Propagandazwecken missbraucht. Und das hatte etwa auch zur Folge, also dass zum Beispiel ein Syrer ganz wenig über Marokko wusste, ein Algerier wusste ganz wenig über die Zustände in Ägypten und so weiter. Also die Programme waren sehr national ausgerichtet. Und das änderte sich mit dem Satellitenfernsehen und Al Jazeera. Und man muss eben sagen, also die Al Jazeera-Macher haben von Anfang an den Machthabern sehr stark auf die Finger geschaut. Also in kaum einem arabischen Land wurde der Sender im Laufe seiner Geschichte nicht mindestens einmal verboten. Und das hat mir auch die ägyptische Bloggerin Kamar Saram bestätigt. Sie hat mir erzählt, also als Al Jazeera vor 15 Jahren startete, begann man also über alle möglichen Tabuthemen zu berichten. Und da ging damals der Wind, oder zumindest ein kleiner Wind der Veränderung, auch durch die ägyptischen Medien.
That was the first step to start also a lot of another televisions in Egypt, another channels in Egypt, private channels.
Das war der erste Schritt zur Gründung anderer, weiterer privater Sender in Ägypten. Damit gab es erstmals auch Konkurrenz zu Al Jazeera. Und ich denke, das war der Beginn, dass man auch im Fernsehen offener und freier sprechen konnte. Es gab bei uns natürlich mehr politische Tabus als andere. Zum Beispiel konnte man im Fernsehen nicht offen über Präsident Mubarak und seine Politik sprechen. Bei Al Jazeera war die Kritik an Mubarak ganz offen und sehr direkt. Dann haben die anderen Medien gemerkt, oh, die Zuschauer schauen ja nur noch Al Jazeera. Wir müssen etwas tun. Ich stehe zwar nicht 100% ständig hinter Al Jazeera. Sie haben auch ihre eigene Agenda. Aber dennoch, mit Al Jazeera begann ein ganz neues Zeitalter des Journalismus im Nahen Osten.
Al Jazeera started a new era from journalism in the Middle East.
Was ich immer nicht ganz verstanden habe, der Geldgeber ist der Emir von Katar. Was hat der für ein Interesse? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles tabufrei abläuft, auch wenn man mal jetzt Katar im Visier hat oder Saudi-Arabien.
Ja, also es gibt einen ganz starken Unterschied zwischen dem englischen und dem arabischen Programm. Zu dem Punkt kommen wir gleich noch. Also beim englischen ist ja so, dass sehr viele Redakteure auch von CNN und BBC da arbeiten. Also 17 BBC-Redakteure haben ja den Sender auch aufgebaut damals, 1996. Aber in der Tat, auch bei Al Jazeera gibt es eine Reihe von Tabus. Also ganz so liberal geht es nicht zu. Es gibt ein ganz schönes Beispiel. Vor einigen Wochen lief auf Al Jazeera eine ziemlich tolle Dokumentation über die blutige Niederschlagung der Proteste in Bahrain. Da war ja Saudi-Arabien sehr stark involviert und die Dokumentation lief nur im englischen Programm und da auch nur einmal. Warum? Weil es da ziemlich viel Ärger drum gab. Also das kann man im Netz übrigens aber auch noch, die Dokumentation auch noch schauen. Und ich habe mal mit Guido Steinberg gesprochen. Er ist Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und Steinberg meint, der Sender betreibe wirklich sowas wie so eine Art inoffizielle Außenpolitik des Staates Katar. Was dem Emir außenpolitisch nicht passt, das wird auch nicht bei Al Jazeera auftauchen.
Also niemand macht sich Illusionen darüber, dass Al Jazeera auch ein Instrument der katarischen Außenpolitik ist und dass der Sender deswegen einen blinden Fleck dort hat. Das fällt insofern nicht so sehr ins Gewicht, als Katar eben ohnehin kein wirklicher Staat ist, sondern nur eine Stadt auf einer riesigen Gasblase. Viel problematischer wird es im Falle Saudi-Arabiens. Wir haben es bei Saudi-Arabien nun eben auch mit einem der Kernländer zu tun, vielleicht sogar mit dem wichtigsten politischen Akteur in der arabischen Welt heute. Und da lässt sich eben feststellen, dass sich die Berichterstattung bei Al Jazeera durchaus ändert in dem Maße oder in der Weise, wie sich die saudi-arabisch-katarischen Beziehungen verändern.
Also immerhin, im englischen Programm gibt es schon ein paar Ausreißer, also wie diese Dokumentation über Bahrain, die ich gerade eben erwähnt habe. Also nochmal, man muss ganz stark unterscheiden zwischen dem arabischen und dem englischsprachigen Programm. Das hat mir auch der Fernsehdirektor des Deutsche Welle-Fernsehens, Christoph Lanz, erzählt. Das ist ja sozusagen die Konkurrenz. Die haben im September ihr arabisches Programm umstrukturiert und er verfolgt das Programm von Al Jazeera ganz genau. Und er hat mir erzählt, also in der Tat, es gäbe erhebliche Unterschiede in der Herangehensweise und in der Themensetzung zwischen dem arabischen und dem englischen Programm.
Das englische Programm ist ein qualitativ hochwertiges Programm, gemacht von Leuten, die früher bei BBC waren, bei ITN waren oder in den USA-Journalisten waren. Während man im arabischen Programm nach wie vor, ich würde sogar sagen, leichte islamistische Tendenzen hat. Beispielsweise Freitags ist nach wie vor ein Hassprediger auf dem Sender. Das Wort Hassprediger ist zutreffend. Der islamistisch predigt. Die Einschätzungen, die dort sind, sind geprägt von einer, aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, einer gewissen Nähe zur Hisbollah. Und es gibt einen klaren, das bestätigen auch arabische Kollegen, einen klaren Unterschied zwischen dem arabischen und dem englischen Programm von Al Jazeera.
Ja, aber man muss sich dazu auch noch überlegen, also das hat mir zumindest Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik erzählt, man darf es nicht ganz so einfach machen, denn der Sender reflektiere eben die Meinung eines Großteils der Bevölkerung in der arabischen Welt und das sei eben auch Teil des Erfolgs von Al Jazeera und das schließt leider auch gewisse Sympathien für Terrorgruppen wie die Hisbollah oder Al-Qaida ein oder auch die Selbstmordattentate in Israel.
Kommen wir vielleicht nochmal zu der Rolle von Al Jazeera nach dem 11. September 2001, den Terroranschlägen in den USA. Da wurde Al Jazeera von den westlichen Medien besonders kritisch beäugt. Wie siehst du die Rolle des Senders damals?
Ja, zwiespältig. Also es gibt ja kuriose Geschichten, wie etwa die im Oktober 2001 führte Al Jazeeras Reporter Taseer Alouni das einzige Fernsehinterview mit Osama Bin Laden nach den Ereignissen vom 11. September. Und das hat Al Jazeera dann aber nicht gesendet, weil die gesagt haben, Alouni stand unter starkem psychischen Druck, was auch immer das genau heißen mag. Aber Ausschnitte aus dem Gespräch wurden dann im Januar 2002 von CNN gesendet und dann auch von anderen westlichen Sendern. Aber bereits einige Monate vorher, also am 7. Oktober 2001 meldete sich Osama Bin Laden per Videobotschaft. Das ist dieser O-Ton, den wir vorhin gehört haben. Und die Kassette wurde im Al Jazeera-Büro in Kabul eingeworfen. Also es ist zwiespältig. Ich habe mal Aksam Suleiman gefragt, der ist Europakorrespondent von Al Jazeera hier in Berlin, wie er diesen Vorwurf sieht, den man zumindest damals ausgesprochen hat, dass Al Jazeera Bin Ladens Haussender gewesen sei.
Wann immer Bin Laden eine Kassette auf Al Jazeera ausgestrahlt hatte, gab es viele Kritik, aber es gab viel mehr Anrufe von Medienhäusern, die das unbedingt kaufen wollten. Das heißt, man war schon interessiert an Bin Laden und seine Botschaften. Ist klar, wenn man Bin Laden seitens der USA zum Feind Nummer 1 erklärt, dann will jeder wissen, wer ist denn das und was will dieser Feind? Und das hat Al Jazeera gezeigt und Das wurde dann gekauft. Wir haben so viel daran verdient, wirklich. Und die europäischen, amerikanischen und andere westliche Sender haben sich auch gefreut. Denn auf der einen Seite hatten sie die Botschaften, hatten sie die Bilder. Auf der anderen Seite kann ihnen keiner vorwerfen, sie haben Kontakte zu irgendwelchen Terrorgruppen.
Und als letztes vielleicht noch, also man muss ja sagen, wenn Al Jazeera das nicht ausgestrahlt hätte, dann wären die Bilder, die Botschaften im Netz aufgetaucht und dann hätten sie auf die Art und Weise auch zu den westlichen Sendern gelangt. Also insofern kann man der Al Jazeera nicht als einzigen Sender einen Vorwurf machen.
Michael Mayer berichtete über 15 Jahre Al Jazeera im RAF-Mix. Ich bedanke mich recht herzlich.
Manchmal stehen alle Ohren still!
Das ist schon wieder 11 Jahre her. Ich habe es ein bisschen eingekürzt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. 11 Jahre Big Brother, eine Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden kommt. Warum erzähle ich Ihnen das? Während des Prix Europas, der geht jetzt so in 26 Minuten zu Ende mit einer Preisverleihung in Berlin, gab es eine Woche eigentlich der Sichtung der aktuellen Programmware und daraus wird dann der Preisträger oder die Preisträger werden gekürt. Gab es aber auch so Foren, Workshops, Reden und dort traf ich Paul Römer. Er ist Produzent gewesen bei Endemol, hat also eine sehr wichtige Phase 15 Jahre lang mitverfolgt bei Big Brother und hat Big Brother auch mitentwickelt und hat jetzt die Seiten gewechselt, ist jetzt beim öffentlich-rechtlichen niederländischen Fernsehen NTR. Und ich fragte ihn zunächst, ob er Big Brother für eine Jahrhundertidee hält.
Ja, das denke ich. Ich denke, dass Big Brother, wann wir das haben gemacht, war in 1999. Und das war eine Zeit, war Privacy, Webcams, were topics in society. Und es war eine neue Show, new way of making television. Jeden Tag wie ein Soap, aber nicht mit einem Skript, aber mit echten Leuten, mit richtigen Emotionen. Und das war neu. Und nach Big Brother, wir haben 400 Formate gesehen, wie man sagt, reality formats. But when you look now, the shows you make now are much more speed, more content, more less natural. And that's what happens over time in 10 years. Ich denke, dass Big Brother nicht in 1990 gemacht werden konnte. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen old-fashioned.
Aber es läuft noch weltweit. Die Niederlande haben ja versucht, das Format immer ein bisschen auch skandalträchtiger zu entwickeln. Ja. Es gab sogar ein Baby im Container. Ja. Das hat Endemol Deutschland abgelehnt unter dem Chef Boris Brandt, weil er gesagt hat, das geht zu weit. Ja. Glauben Sie, dass das zu weit gegangen ist in den Niederlanden?
Nein, sicherlich nicht. Big Brother ist ein Mirror of Society. So, was wir machen ist in jede Culture, wir haben einen Big Brother gemacht, das war tailor-made for the culture. So, when Boris sagt, es geht zu weit for Germany, okay, it geht zu weit for Germany. But in Holland, es war sehr opmerksam, aber nicht skandalös. So, for example, in the US, Big Brother is the number one show last summer, still, after 10 years. But having a baby in the house would be out of the question in that country. Mm-hmm. When man guckt nach Hungary or Czechoslovakia, there, Big Brother is almost pornography. So there are a lot of different ways to do it.
Sie haben Endemol verlassen im letzten Jahr. Hatte das damit zu tun, dass die kommerziellen Ideen nicht mehr so interessant sind?
Nein, absolut nicht. Ich habe vor 15 Jahren gearbeitet, jeden Tag mit viel Spaß. Aber nach 15 Jahren, ich hatte das Gefühl, dass ich I needed a break. Just to do something else.
Aber Sie sind dann übergelaufen zur öffentlich-rechtlichen Konkurrenz.
Ja. Aber nicht vor 10 Monaten Verraschung. So, ich hatte einen Break of 10 Monate. War sehr gut. Dann I had to start thinking about what to do. And this opportunity was there and I took it.
Und sind Sie jetzt zufrieden? Ich meine, man sagt dem öffentlich-rechtlichen System immer so ein bisschen nach, dass es etwas schwerfälliger ist mit den Ideen, dass es nicht schlanke Strukturen hat. Wie ist es in den Niederlanden?
Ja, in den Niederlanden, wir haben wichtige Probleme. We have to face a lot of budget cuts. So, wir müssen
sehr viel sparen, Geld sparen.
Geld sparen und auch, ja, I have to say it in English, we have to invent ourselves again.
Sie müssen sich neu erfinden.
Ja.
Aber was heißt das? Kann man das Fernsehen nochmal oder das Radio nochmal neu erfinden?
Nein, nicht das Fernsehen oder Radio, aber
die Strukturen?
Die Struktur and the way we produce, Kooperation mit anderen Leuten, billiger produzieren und more efficient, working more efficient. And I think I can learn them a little bit of that, because I've done that in the commercial world.
Aber effizienter arbeiten heißt ja mitunter auch Strukturen zerstören, die gewachsen sind über Jahrzehnte. Machen das die Mitarbeiter mit?
We are living in a time where we have big changes in the media world. The consumers, they watch shows in a different way. The language of storytelling is changing. So the producers and the editors also have to change the way of thinking and the way of working. And it's all going on now. So the budget cuts also can help us in making that change. And yeah, it's true. It will not be easy, but everyone working in the media industry has to go through this changing period. Otherwise, you become old-fashioned and you lose your audience.
In Deutschland gibt es zurzeit einen, ich sag mal, etwas martialisch, einen Kampf zwischen öffentlich-rechtlichem System und den kommerziellen Sendern. Der wird auf verschiedenen Medienkongressen ausgetragen, aber auch vor Gericht und auch in den Medien selbst. Erlebt man so etwas in den Niederlanden auch?
Ja, sicherlich. Wir haben eine gleiche Situation. Aber ich denke, it's crazy. Because there, we do it all for the audience, the viewer. And that's the same person that watches the commercial television one day or early in the evening and then watch a public broadcast system show or a current affairs show the next moment. Thinking in channels is almost old-fashioned. And I think public broadcasters and commercial broadcasters have enough space to do their own thing without being competitive. And instead of fighting against each other, we should focus on the developments in the media environment, about the changing behavior of the audience, and follow our audience. And if we only fight with each other, we'll wake up one day and we'll find ourselves two fighting, in Holland we say two fighting dogs, and the third one is going away with the food. And that will be Google or whoever really understands the audience, the YouTube people. So if we don't want to lose the battle for the audience, we have to stop fighting each other and focus to the needs of the audience.
Paul Römer, ich fasse nochmal den englischen Teil des Interviews kurz zusammen am Schluss. Wir leben in einer Zeit mit großen Veränderungen, sagt er in der Medienwelt. Die Zuschauer sehen auf unterschiedlichste Weise fern. Die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, verändert sich und die Produzenten müssen sich darauf einstellen im Denken und Arbeiten. Und die geringer werdenden Budgets können dabei helfen, bei dieser Veränderung mitzuhelfen. Ja, es ist wahr, sagt er, das ist nicht einfach für die Mitarbeiter, aber jeder Medienarbeiter muss sich diesen Veränderungen einfach stellen, sonst wird man altmodisch und verliert das Publikum. Und der Kampf Privat-Öffis ist verrückt, sagt er. Wir tun es doch beide fürs Publikum. Also senden, es sind dieselben Menschen, die kommerzielles Fernsehen und das Öffentlich-Rechtliche sehen. Das Denken nur in Kanälen ist sehr altmodisch. Für beide Seiten im dualen System ist genug Platz für beide, das zu tun, was man anbieten möchte, ohne dass man sich gegenseitig behindert. Und anstatt man sich gegenseitig behindert, sollten wir uns auf die Weiterentwicklung der Medien konzentrieren, nämlich das veränderte Mediennutzungsverhalten. Wenn wir uns nur gegenseitig bekämpfen, werden wir eines Tages aufwachen, wie sich zwei bekämpfende Hunde, denen ein Dritter die Wurst wegschnappt. Das könnte dann Google sein oder wer auch immer, der das Publikum nämlich versteht. Die YouTuber, sagt er da zum Beispiel. Wenn wir nicht den Kampf um das Publikum verlieren wollen, müssen wir die Schlachten gegeneinander einstellen und uns auf die Bedürfnisse des Publikums konzentrieren. Das vollständige Interview können Sie auf meinem Blog hören. Den Link dazu finden Sie auf twitter.com/medienmagazin. Ziehen. Gleich mehr vom Pri-Europa. Das ist hier erstmal Prinz. 1999, zufällig mit dem Geburtsjahr in den Niederlanden von Big Brother. Tja, Party gibt's heute auch in Berlin beim Prix Europa. Nach der Preisverleihung gibt's wieder die traditionelle Abschlussveranstaltung, diesmal, ich glaube, im Tipi. Aber ich will Ihnen noch kurz einen Ausschnitt präsentieren aus einer Diskussionsrunde von Managern verschiedener europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Und da ging es um die Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer weniger an Geld zur Verfügung hat, aber sich im harten Wettbewerb mit den kommerziellen befindet. Und wir hören zum einen den finnischen Kollegen Lauri Kivinen aus Finnland und Dagmar Reim, als die Diskussion mal fern der Gemeinsamkeiten darum ging, wo es möglicherweise auch Unterschiede gibt.
Und ich möchte hier so ein bisschen kühles Wasser auf die Diskussion, auf die hitzige Diskussion zum Thema soziale Medien entsprechend verteilen. Denn wir müssen natürlich dort sein, wo das Publikum ist, das ist klar. Aber die Geschäftsmodelle der sozialen Medien haben nichts, wie auch immer, zu tun mit den traditionellen öffentlich-rechtlichen Werten. Das sind West Coast-Unternehmen, die gar nicht börsennotiert sind oder die dabei sind, börsennotiert zu werden oder gerade börsennotiert wurden. Und das einzige Ziel ist, Geld für die Inhaber einzutreiben. Das weiß ich zu schätzen, das ist etwas, was ich anerkenne, aber das hat nichts zu tun mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Wir sollten also wissen, womit wir spielen, wenn wir mit sozialen Medien spielen. Wir sollten uns eine Strategie ausdenken, wie wir präsent sein wollen im Internet. Und unsere Präsenz im Internet wird nicht in der Nähe sein unserer Präsenz in den traditionellen Kanälen von Radio und Fernsehen. Natürlich sind wir hier im Anteil sehr viel kleiner. Unser Anteil ist kleiner und wir müssen entscheiden, welchen Anteil wir wählen wollen. Ich bin kein Gegner der sozialen Medien. Ich möchte nur sagen, wir müssen wissen, womit wir spielen, wenn wir mit den sozialen Medien spielen, so dass wir nicht etwas verlieren, was einzigartig ist in den öffentlich-rechtlichen.
Ich finde es ganz angenehm, dass Sie der Euphorie, was soziale Medien angeht, etwas widersprochen haben. Ich finde es auch wichtig, dass wir an die Besitzerstruktur denken. Denn die Menschen, die sehr gerne demonstrieren gegen die Aushöhlung des Datenschutzes und die gegen Volkszählung und weiß ich nicht, was alles sind, die liefern den Datenkraken, denen sie sich freiwillig in den Social Media verschreiben, alles aus, was wir mal altmodisch für Privatleben gehalten haben. Insofern ist mir diese Anmerkung sehr wichtig. Ja, das ist sehr naiv. Und ich möchte auch, weil es ja ganz übel ist, wenn sich in Diskussionen alle einig sind, insofern widersprechen, als ich mal die These platziere, es gibt keine Möglichkeit, Mozart für jüngste Generationen im Fernsehen attraktiv zu machen. Die gibt es nicht. Es kann jederzeit die Königin der Nacht in rosa Netzstrümpfen in einem Müllkraftwerk tanzen und dennoch funktioniert es nicht. Ich möchte Herrn Bellut fragen, ob er die These teilt. Es gibt Grenzen unserer aber in der Schweiz Möglichkeiten.
Schweiz und Österreich sind etwas anders.
Ja, Schweiz und Österreich sind etwas anderes. Das sagte eben noch Thomas Bellup. Davor hörten Sie Dagmar Reim, die Intendantin des RBB, und Lauri Kivinen aus Finnland. Und da jemand aus der Schweiz auf dem Podium war, ging ich nach der Diskussion auf Sie zu. Es ist eine Dame von der EBU und ich bat Sie um eine akustische Visitenkarte.
Die akustische Visitenkarte ist Eurovision, EBU. Mein Name ist Ingrid Deltor. Eurovision ist eigentlich den meisten bekannt, wegen dem Song Contest, aber hat natürlich eine lange Geschichte. Und die Eurovision ist letztendlich eine Marke, ein Brand der European Broadcasting Union. Und das ist der Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Sender aus 56 Ländern. Es sind alles in allem 86 Mitglieder. Ich bin die Generaldirektorin.
Auf dem Podium saßen vorrangig Vertreter der öffentlich-rechtlichen Zunft. Und es gab aber doch so ein bisschen Dissens bei dem Thema, wie geht man um mit dem Bekommen jugendlicher Zielgruppen. Ja. Ich glaube, das ist so das generelle Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa. Es gab so einen kleinen Konflikt, soll man die sozialen Medien mit einbeziehen oder nicht, weil man ja möglicherweise US-Medien damit ins Boot holt. Wie haben Sie das aus der Vogelperspektive? Ja. Sollte man es tun oder sollte man das skeptisch sein?
Nein, ich denke, man sollte es tun. Aber was heißt soziale Medien mit einbeziehen. Das ist nicht ein, jeder, der einen Facebook-Account hat oder mal hatte mindestens für eine kurze Zeit, der hat gesehen, wir haben es da mit Freunden zu tun, Freunden, die man kennt oder nicht so gut kennt. Und mit Freunden spricht man anders, als wenn man Fernsehen macht. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, das, was wir berücksichtigen müssen. Ich glaube, dass Social Media etwas Grundsätzliches verändert haben in der Gesellschaft. Und das ist die Art, wie wir behandelt werden wollen, wie wir ernst genommen werden wollen, wie wir mitreden wollen, wenn wir denn wollen. Und ich glaube, das hat auch Implikationen für den öffentlichen Rundfunk. Also wir müssen Teil des Netzes werden und nicht meinen, wir haben da ein Netz und das beliefern wir, sondern wir müssen Teil des Netzes werden. Und die Leute müssen uns gern haben. Und das geht nicht, wenn wir traditionelle Programme machen, so wie jetzt. Das heißt aber nicht, dass wir keine traditionellen Programme mehr machen müssen. Da muss ich mich gleich korrigieren. Und ich glaube auch nicht, dass man, und das war mir ganz wichtig, wenn man, und es kam dann, ja, wir müssen mehr für die Jungen machen. Ja, aber wir müssen auch die älteren Leute nicht vergessen. Das sind die Stützen unserer Gesellschaft und die wachsen in der Anzahl eher mehr. Und für mich ging es nur darum zu zeigen, wir müssen wahrscheinlich eher in Sendefamilien denken, zum einen, also nicht meinen, mit einem Sender alles machen zu können, sondern man braucht wahrscheinlich eine Sendefamilie. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die sozialen Netzwerke tatsächlich viel verändern. Und das haben sie schon bei vielen Sendern, beispielsweise wenn es um die Nachrichtenerstellung geht. Wir hören heute, wir wissen, was im Netz geht. Viele Redaktionen haben Teams, die eigentlich nur Diskussionen im sozialen Netz verfolgen und aus diesen Diskussionen Themen holen, die sie auch aufbereiten für Sendungen. Gerade im Radio ist das sehr, sehr aktiv eigentlich und sehr früh schon gemacht worden. Und und kommunizieren dann auch in einer anderen Weise mit den Leuten, die die Themen eigentlich, ich sage jetzt mal, beschafft haben. Und dadurch wird man Teil des Netzes und nicht einfach, ich zeige euch jetzt, was richtig ist und was ich für wichtig finde und bringe das, sondern man ist Teil einer Community, wird inspiriert durch die Community, gibt aber der Community auch etwas zurück und stärkt dadurch die Community in sich selber. Also das ist, glaube ich, ein anderer Ansatz, mit einem Netz umzugehen. Und das zeigen wir relativ gut im Nachrichtenbereich und ich glaube, im Unterhaltungsbereich sind wir da noch nicht sehr weit gekommen.
Das ist sozusagen vielleicht möglicherweise das Verbinden aller europäischen Stationen. Wie geht man mit bestimmten Zuschauergruppen um? Aber es gibt auch viele Unterschiede. Also Ungarn hat ein sehr interessantes neues Mediengesetz, was eher dazu führt, dass der Wille, Transparenz zu erzeugen, abgebaut wird. In Italien haben wir das Problem relativ lange schon. In Frankreich geht es mehr um den Kampf, inwieweit könnte man eine gewisse freizügige Internetpolitik gebrauchen oder inwieweit gibt es Restriktionen, inwieweit darf das Staatsfernsehen Werbung machen. In Deutschland ist es die große Diskussion der Gebühr. Wie kriegen Sie das alles als Generaldirektorin unter einen Hut, diese unterschiedlichen Gewichte, Schwerpunkte und Konfliktfelder?
Ja. Ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten trotz allem. Es gibt aber auch ein paar Unterschiede. Ich meine, wir sind hier aufgewachsen in Systemen. Wir sind alle mit öffentlich-rechtlichen Medien aufgewachsen. Wir wissen, was sie leisten können. Wir haben auch täglich eigentlich den Beweis, was der Unterschied ist zu kommerziellen Sendern, die übrigens auch gute Sendungen machen. Ich möchte hier nicht werten jetzt mit dem, aber es sind andere Programme, die einen anderen Zweck verfolgen. Aber letztendlich sind wir mit öffentlich-rechtlichen Medien aufgewachsen. Und hier sehe ich eher das Problem, dass zum Teil in der Politik man das als selbstverständlich voraussetzt, das funktioniert, für was brauche ich das überhaupt? Für was brauchen Sie es, ist wahrscheinlich Ihnen auch bewusst, aber Sie machen Wahlkampf damit, Sie profilieren sich damit und die Medien werden hier so ein bisschen zum Polit-Propaganda-Spielball. Das sehe ich hier als das große Problem. In den Ländern, Ungarn haben Sie angesprochen und es gibt auch andere, ich sage jetzt mal Ex-Sowjet-Länder und ich spreche auch vom Balkan in dieser Beziehung, da ist die Problematik eine andere. Die sind zum Teil gar nicht mit öffentlichen Medien aufgewachsen, es waren immer State-Broadcasters, nicht unabhängig. Die Megafone letztendlich der Regierung, also die wissen nicht, was einen funktioniert, was Unabhängigkeit bedeutet und zum Teil auch was Programmdiversität und Qualität bedeutet. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass da die Regierungen zum Teil ein bisschen auf dem Rückmarsch sind und wieder stärker die Kontrolle eigentlich übernehmen wollen. Auch wieder um Wahlen sich, also Ungarn typisches Beispiel auch, um wahrscheinlich die nächste Wahl zu sichern. Und die haben auch gar kein zu großes Interesse an Transparenz und an einem wirklich unabhängigen Mediensystem, das nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen betrifft, sondern auch die Zeitungen und andere kommerzielle Sender. Das sind unterschiedliche, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Ansätze und ich sehe das Zweite, also vor allem die Ex-Sowjetländer, ist das größere Problem an noch. Und auch aus eigener Erfahrung habe ich jetzt gesehen, wie will man in diesen Ländern, wo die Öffentlichkeit zum Teil große Teile arbeitslos sind. Die Wirtschaftskrise trifft sie härter, als das bei uns der Fall ist. Sie kennen eigentlich das öffentlich-rechtliche System nicht. Wie will man dort das Interesse schon wecken für ein solches System? Das ist mir heute eigentlich gänzlich unklar. Und deshalb beschäftigt es mich mehr noch als unsere Länder, die... Klar, wir kämpfen um Internet, gerade in Deutschland, was ich eigentlich erstaunlich finde, weil wem ist durch diese restriktive Haltung wirklich geholfen? Ich glaube, da hat man nicht wirklich an das Publikum gedacht, dass man diese Gesetzgebung und diese Richtlinien erlassen hat, sondern an die Verleger. Und ich glaube hier, es hat mal jemand gesagt, die Verleger bewachen, glaube ich, die falsche Tür, das stimmt. Das Problem ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das Problem sind ganz andere Medien, die schon und übrigens auch schon längst sehr präsent sind in Deutschland. Also da verstehe ich ehrlich gesagt das Interesse der Politik nicht. Die müssen doch Interesse haben an der Vielfalt auch im Online und auch an der Qualität im Online-Bereich. Also ich hoffe, dass da auch in Deutschland noch eine Änderung kommt, weil das ist aus meiner Wahrnehmung das restriktivste Land. Es gibt kein anderes Land, wo die Online-Tätigkeit so eng interpretiert wird wie in Deutschland.
Noch ein ganz kurzes Statement zur Euro-Krise. Griechenland muss einen Fernsehsender schließen, ein öffentlich-rechtliches Programm. Ich weiß, dass vom RBB zumindest auch Planspiele existieren, was passiert, wenn die Gebühreneinnahmen zurückgehen. Merken Sie davon was in der EBU, dass immer mehr Mitgliedstaaten darum kämpfen, das Programmniveau zu halten?
Ja, also die Gebühren, ich glaube heute ist so, es gibt ganz wenige Ausnahmen, in Skandinavien sind die beispielsweise, wo noch Gebührenerhöhungen möglich sind. Also gerade Finnland hat heute, glaube ich, beschlossen, dass die Gebühr um 3% angehoben wird. In den meisten anderen Ländern ist das eigentlich nicht mehr möglich. Und insofern kann man sagen, sind die öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich in einer Rezession. Für mich wichtig ist, dass die nicht nur eine Familie haben, sondern dass die in Senderfamilien denken. Und zwar einfach, wie sie es aus dem Radio kennen. Die Musik ist im Radio ein wichtiges Element und jüngere Generationen erreicht man nicht mit der gleichen Musik, wie man die älteren Generationen erreicht. Auch nicht unbedingt mit den gleichen Wortmeldungen und so, wie es im Radio heute üblich ist, dass man eine kleine Radiofamilie hat, wo man relativ genau programmieren kann. Ich glaube, so sollte das auch im Fernsehen möglich sein. Und wenn man da zurückgebunden wird auf einen Sender und auch, ich sage jetzt mal, limitiert wird in der Auslegung, was das Programm sein soll, dann hat man mittelfristig sicher ein Problem. Wobei in Griechenland bin ich mir nicht ganz sicher, was genau beschlossen wurde, weil sie haben analoge Kanäle, sie haben aber auch digitale Kanäle und sie haben relativ viele Kanäle. Also da müsste man noch ein bisschen genauer analysieren, was die Konsequenz des Ganzen ist.
Die EBU-Generaldirektorin Ingrid Deltandre. Ja, ich glaube, das Medienmagazin ist ganz gut im Netz verankert inzwischen. Das Podcast-Angebot, morgen wird sie mit den Langfassungen des Interviews eben auch gehört, noch beglücken, hoffe ich. Feedback natürlich über die angeschlossenen Facebook, Twitter oder Radio 1-Seiten. Und der Hinweis ja noch gestattet, Prix Europa ist auch das Thema einer Fernsehsendung morgen im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Eine Viertelstunde vor Mitternacht um 23.45 Uhr. Und dann habe ich noch eine interessante Information für Sie. So klingt es, wenn ein Sender, ein Programm stirbt.
Deutsche Welle. Das Magazin.
Das Magazin diesmal ganz anders als sonst, denn heute ist der letzte Sendetag des deutschen Programms von DW Radio. Dieser 29. Oktober 2011 ist also in gewisser Weise ein historischer Moment, auch wenn wir Ihnen zeigen wollen, dass es sehr wohl eine Zukunft gibt. Dann also tschüss und vor allem danke. Für Ihre Treue, für Ihre Nachsicht, wenn es mal nicht so geklappt hat, wie es sein sollte. Danke für Ihr Interesse und Ihre Briefe, Ihre Anrufe, Ihre E-Mails. Schön, dass Sie dabei waren. Und das kommt von Herzen und von allen Kollegen hier in Bonn und an unseren Korrespondentenplätzen. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Zum letzten Mal jetzt alle. Tschüss!
Das deutsche Programm der Deutschen Welle stirbt heute. Diese Sendung stirbt auch. Admiral Taff wird die Dancehall öffnen. Ich sage nur noch:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Und die letzten Minuten des Podcastes gehören noch einmal Paul Römer, dem Wandler zwischen den Welten, zwischen Endemol und NTR. Hören Sie zunächst die letzten 4 Minuten des Interviews, das ich mit ihm führen konnte, das in der Live-Sendung keinen Platz fand. Und dann eine kleine Rede, einen Vortrag gehalten in der niederländischen Botschaft, auch zum Thema öffentlich-rechtlich privat. Doch zuerst den Outtake, wie man so schön sagt, aus dem Interview mit Paul Römer.
Wie bereiten Sie sich auf die Zukunft vor mit Google TV, mit Facebook, möglicherweise auch integrierten Videos? YouTube gibt es ja schon als, ich sag mal, Aufmerksamkeitskonkurrenz. Was machen Sie in Holland?
Ja, most of the things we do are just the same plain old television, because that market will be there for many years. And that's what I just said. But at the same time, we do a lot of experiments. Second screen. So when you have a live show on air, we have all kinds of extra information which you can see simultaneously on your iPad or laptop, like an experiment. We do all kind of short clips, which have the same program name but are on the internet. And we really try to combine in all our new formats, television, internet and radio, under the same umbrella, under the same title. So basically, let's say 80% of the new shows we develop, or the new ideas we develop, are really basically multimedia projects. And we learn. We make mistakes. We have some successes. And we learn along the way. We are not afraid to work together with YouTube or with Google or with everyone who wants to join us and share experiences. Because I really believe that in the future, these kinds of cooperations will be fruitful and successful. We need each other's experience.
In Deutschland gab es schon Experimente von Grundy Ufa zum Beispiel. Die haben vor 5 Jahren spezielle Clips entwickelt, nur für das Internet. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube, hat sich nicht irgendwie kommerzialisieren können, nehme ich mal an. Können Sie sich vorstellen, dass das alte Fernsehen irgendwann mal zu Ende ist?
Nein, das glaube ich nicht. The screen in all the houses is something which is almost a part of our DNA. And most households have one, some have 2, maybe 3. I think it will always be there. But I think that for the commercials, the business models will change dramatically. I think the screen will be the first way, the first moment we really see the content. But to earn the money, you need the other platforms. So it will be more of a marketing tool, a tool to build the brands, and a show is a brand. And then the exploitation around the brand will be done on the different platforms. And for example, live events like the Olympic Games, soccer matches, etc., but also the final of pop stars or idols, those events, they will always be there, I think, on the primary screen, which now is called television.
Kennen Sie ein Fernsehformat, das Sie vielleicht auch gerade entwickeln, was möglicherweise auch Deutschland irgendwann übernehmen wird, weil es so gut ist, dass man das in Deutschland imitieren wird oder vielleicht eine Lizenz produzieren wird?
I think when you see the German market for the last years, that let me start it differently. When I worked at Endemol in the 90s, we produced a lot of shows for Germany. 100.000 D-Mark show, the Linda de Mol shows. But after that, a lot of new, smaller, creative companies started in Germany. Mm-hmm. And now I think the German market is almost self-sufficient. Mm-hmm. You have enough creativity in your own market to fill the stations. Mm-hmm. Of course, one of these days, there will be a huge, huge, huge big hit. For example, this moment we have The Voice in Holland. It's a big hit of John de Mol. It will be exported to Germany. Mm-hmm. Maybe it's a big success here as it is in Holland, and then it will go on. But I think for 95% the German creative market is strong enough to fulfill that need for the home market. You don't need the other European countries anymore.
Und damit nun der Vortrag, der komplett in englischer Sprache gehalten wurde, von Paul Römer, gehalten in der niederländischen Botschaft während des Prix Europa.
Okay, ladies and gentlemen, I'm honored to address you at this 25th anniversary edition of the Prix Europe. These days, the best program makers, you, of Europe, have come together to discuss their work. And unlike Cannes, the MIP and the MIPCOM, where sales and commerce are key, this week it's all about substance. And that has always been the point of our work, hasn't it? I've been asked to address you in my new capacity as managing director of the NTR, one of the major public Dutch service broadcasters. By the way, the word public service broadcaster will come back, I think, 200 times in my speech, but that's just the way it is. Before that, I worked for 15 years in the commercial side at Endemol, first in Holland and later in the international part. So when I asked the organizers what my speech should be about, they thought it would be nice if I would discuss the differences between the world of commerce and the world of the public service broadcaster. But I would rather prefer to discuss the similarities and the opportunities for the two worlds to come together and to work together, and the need to work together because we can stimulate one each other. For in my opinion, these different worlds do not exist. They do not exist for the group we work for the viewer, our audience. The modern viewer grazes amongst the different worlds. They pick whatever they want, what fascinates them, what interests them. There is no commercial viewer. There is no public service broadcaster viewer. Every viewer is hybrid. And while we talk about worlds, the creative world and the public world, it's maybe even also much more interesting to talk about the other world, and that's the digital world. The digital world that finally starts to open up. We've talked about this for many years, 10, 12 years, but only today we see the start and the outlines of our new digital reality. The changing media consumption, the changing behavior of the media consumer, and also the endlessly complex influence of the social media. And if you don't believe me, if you think that things won't happen that fast, I dare you to look to the Arab world and wonder whether the changes there would have developed the way they have without social media. The images of Gaddafi recorded with several smartphones, those images will continue to dominate the image of that revolutions for many, many, many decades to come. Imagine that we would have those images of Brutus stabbing Julius Caesar. That would be nice and interesting. The media world is on the threshold of a fundamental change. And we are here to see. We are here and we live that change. Isn't that great, I would say. And not only are we here, we are a part of it. And we help to shape and we help to determine this new world. It's our concepts, it's your concepts, it's your program ideas, it's the experiments, it's the unbridled imagination of all of you that will help to determine, to shape this new future. And that's what I see. That's what I see not only in my own company, the NTR, but also here these days in Berlin. The drive and passion of program makers to want to make the most beautiful and best program, time and time and time again, to tell a story that needs to be told. The urge, that drive, that creativity, that's what takes us further. But there's also a risk in only talking about your creativity and your focus, and only talk about your own drive and about the story you want to tell. We sometimes forget that we all do this for an audience. As a program maker, you should not only be interested in yourself and in the story you want to tell, but certainly also be interested to whom you tell it to. You should always wonder, who is my audience? What does my audience want? At what time of the day do they want it? When and how does my audience watch my shows? In a changing media landscape, where digital functionalities increasingly give the viewer the choice to decide what is relevant for them, and also when it's relevant for them, it's all the more important for the storyteller to realize who and where his audience is. I go back to the public service broadcasters and the commercial broadcasters. I said that they need each other, and I tried to explain that. We are used to running each other down, criticizing each other, frustrating each other's existence and performance. And I would say that's nonsense, and it's a waste of energy. Because in fact, we should mutually invest that energy in fulfilling our own specific roles. So we can realize as broad and attractive a program service as possible to the viewer. We are not competitive, but we we serve the same goals. My position is that society will profit from a strong commercial as well as a strong public service broadcaster. They have to be in balance. That will result in more choice for the fewer and a greater cultural richness for society. In doing so, we should recognize and respect each other's strengths. Where commercial broadcasters are particularly strong in terms of form, public service broadcasters are traditionally strongly focused on substance. The balance between the commercial and the public, the balance between form and substance, is necessary to create optimum quality of the overall programming service. I remember the arrival of the commercial broadcasters in Holland in the early 90s. They deprived the public service broadcasters of its monopoly position. In my opinion, it only has been a good thing for the public broadcasters. As commercial broadcasters focus more on entertainment, the public service broadcasters could better profile them with substance and in-depth programs. And furthermore, the commercial broadcasters challenge the public ones to be competitive. In addition to strong substance, form also became important. In other words, having a commercial competitor brings out the best in the public service broadcaster, and vice versa. Because to keep abreast of taste and quality requirements of the audience, the commercial broadcaster in its turn also should focus a little bit more on the substance. So I will repeat the key of my observation. The public service broadcaster and the commercial broadcaster both need and supplement each other. Each from their own mission and social role, they will each mirror the other one. They have to find the right balance between form and substance, between entertainment and in-depth programs, between keeping the shareholder happy and serving all the target groups in the niche markets of our societies. And on that point, ladies and gentlemen, we can see the budget cuts in the public service broadcaster environment. At this moment, they are a hot topic in many European countries. It's a real threat. For those cuts threaten to disrupt the balance between the public service and the commercial broadcasters. And they very well might be at the expense of the quality of the substance. The big challenge for the public broadcasters is, in times of cuts, to maintain the high level of the overall program service. We will have to find the answer by making our operations even more efficient. For example, by working more closely together, both within the public service broadcast environment, but also with external partners. And in that respect, the Netherlands can see NTR, which was created only a year ago by a merger out of three similar broadcasters, as a shining example. We will see many more mergers in the Dutch market. You can ask yourself, what contribution can the program makers make to maintain that high level of overall program service for the audience? Well, as I said earlier, whether you make a public service program or a commercial program, the viewer is one and the same person. With changing needs, changing media behavior, and changing media consumption, the great challenge of all program makers in the future is to stay relevant for their audience. And the way to do that is to ask yourself how and where to find the audience. All the more so with the increasing importance of mobile internet and on-demand options also offered through the internet. And that will, in turn, set even more stringent requirements for the form and the substance of the programs and for the necessary knowledge about the needs of media behavior of the target groups. We can find a great deal of that knowledge by being there where the groups are, on the internet, on Twitter, on social media platforms, but also by experimenting, for example, with program concepts made especially for iPad and smartphones, or by developing concepts like the so-called second screen concepts during linear broadcasts of our live shows. And also on this point, I don't have very good news for the Dutch society and the Dutch audience. Because next to the earlier mentioned budget cuts that our national government has in store for us, they also try to limit our moving space in a digital world, driven by a European lobby of the publishers. And that's not easy to explain, in a time where the digital domain only continues to increase. The role of the public service broadcaster in the digital domain threatens to be marginalized. The balance between the public and the commercial broadcaster in the digital world will be disrupted. And as you will understand, I think this is a highly undesirable development. For we cannot properly do our job until our position is equal to that of the commercial broadcasters in the digital domain. We need that level playing field. Furthermore, the public service broadcaster should continue to be able to monitor the full scope of his audience, and we should be sufficiently visible and traceable in the digital domain ourselves. But let's not end this in a minor key. I have come to know the NTR and the Dutch public broadcasting system that we are a part of well enough to be confident about our future. We will find ways, even with less budget and even with digital obstruction, to fulfill our passion and our obligation. We have lots of energy and we have lots of creativity. We cannot be stopped. We will advocate a strong public broadcast service broadcaster system in the Netherlands, as I hope all of you will do in your own home markets. A market that will be balanced, broadcasters that will be balanced between commercial counterparts and the public counterparts. We need that balance to be alive for both parts. And the audience also needs it. We are heading for a wonderful future. We are in the midst of a worldwide media and media consumption revolution. Our programming options will increase tremendously. And we will be there to see it, and we will be there to help shape it. I would say we are the lucky ones. Thank you very much.